Ich habe euch mal einen schönen Gegenstand mitgebracht für den November. Ich brauche den jetzt. Okay, gut. Viele Beziehungen. Normalerweise wäre die Einleitung im Mai besser, aber ich habe gedacht, ihr braucht sie mal im November. Viele Beziehungen beginnen rosarot. Ich habe euch eine rosarote Brille mitgebracht. Ah, ja. Rosarot steht für Hals über Kopf verliebt. Ja? Meine Tochter habe ich eben schon erzählt, die heiratet nächstes Jahr, der ist gerade in so einem Zustand von rosarot. Ja, das ist so schön. Aber, jetzt rede ich nicht über meine Tochter, jetzt komme ich ja wieder raus. Nach einiger Zeit ist oft nichts mehr davon zu spüren. Komisch, oder? Und du siehst die Schönheit eines Menschen und etwas später scheint es, als wäre die ganze Liebe verpufft. Nichts mehr da. Ja? Und jetzt die spannende Frage, wie hängt dieses Gefühl von Verliebtsein mit einer guten, reifen Partnerschaft zusammen? Ist das der normale Lauf der Dinge oder wie geht das eigentlich? Ja? Jeder weiß, dass es eine Sache ist, sich Hals über Kopf zu verlieben. Es ist eine andere Sache, eine reife Beziehung über Jahre zu führen. Das ist nicht das Gleiche, das wissen die meisten, oder? Okay, ja, doch, gell. Dass eine reife Ehe nicht bedeutet, eine reife Beziehung nicht bedeutet, ein Leben lang rosarote Verliebtheitsgefühle zu haben, ist den meisten klar. Aber was muss denn dazu kommen, wenn aus rosarot eine reife Beziehung werden soll? Und auch da wissen wir, da gehört einiges dazu. Ja? Das ist aber gar nicht mein Thema heute Morgen. Ich will hier nur in der Einleitung etwas herleiten und ich lande wo ganz anders. Aber es ist trotzdem mal spannend. Ne? So, kleiner Crashkurs, wie entstehen Verliebtheitsgefühle? Ja, ich nehme mir vor, ich verknall mich. Was muss passieren? Also ich meine, ja, was muss passieren? Ich glaube es, wir können das nachher im Bistro ausdiskutieren, ja. Ich glaube es, dass es erstens etwas damit zu tun hat, dass zwei Menschen eine Ähnlichkeit zwischen sich feststellen, ja. Sie sagen zum Beispiel, ich habe den Eindruck, wir kennen uns schon seit Jahren und stattdessen kennen sie sich ja gerade mal ein paar Tage. Oder sie sagen, obwohl sie sich erst kurz kennen, ich weiß genau, was du jetzt denkst. Ja? Rosarot. Da ist eine gewisse Ähnlichkeit. Ich habe jemanden, der so tickt wie ich. Ich habe jemanden gefunden. Da ist so ein Gespür, du hast was, was ich auch habe. Oder du hast etwas, wonach ich mich zutiefst sehne. Das auch. Ja? Das ist meistens so. Ein zweiter, auch ein sehr schöner Punkt von Verknalltsein, von Verliebtsein. Verliebte sehen die innere Wesensschönheit des anderen. Verliebte sehen sich oft so, wie Gott sie sieht. Du siehst die gleiche Person, die du kennst, aber du siehst sie auf einmal in einem anderen Licht. Ich habe meine Frau schon 3 Jahre vorher gekannt, bevor ich mich in sie verliebt habe. Ich fand sie schon immer nett und schön, ja? Aber wenn du dich in eine Person verliebst, dann siehst du die Person nochmal übergossen wie von Gottes Schönheit. Wow, habe ich ja noch nie gesehen. Die gleiche Person. Irgendwas ist mit den Augen irgendwie verändert. Ja? Oft wird ja diese rosarote Brille eher negativ gesehen, oder? Aber die Wahrheit ist, Verliebte sehen die andere Person so, wie Gott sie sieht. Sie sehen zum Beispiel die krumme Nase und sagen, ja, ich weiß, er hat eine krumme Nase, aber sie ist so süß. Ja? Sie sehen die wahre Person, aber sie sehen so etwas wie die innere Wesensschönheit eines Menschen. Und die ist nicht im Gegensatz zu den Schwächen einer Person. Die ist auch da. Die Wesensschönheit gehört zur Individualität einer Person. Die sagt, du darfst genauso sein, wie du bist. Ich finde deine krumme Nase so süß. Ja? Also das waren mal 2 kurze Kennzeichen von Verliebtsein. Das Erkennen von Gemeinsamkeiten und die Wesensschönheit eines anderen Menschen zu sehen. Diese Person ist wunderschön. Und wenn dann jemand anders kommt, ja, aber hast du nicht, nee, du verstehst es nicht. Versteht? Wir können darüber diskutieren, aber mit Verliebten kannst du nicht diskutieren. Das ist so. Und das ist auch wahr. Das ist auch wahr. Ja? Okay, aber ihr ahnt es schon, jetzt kommt um diese erste Erfahrung von Wesensschönheit dann ein zweiter Ring. Der zweite Ring. Ja? Ihr ahnt schon, dieser Ring kommt durch Erfahrungen, die man im Lauf der Zeit so miteinander macht. Je länger du jemanden kennst, desto mehr merkst du auch die Dinge, wo man sich nicht ähnlich ist. Ja? Am Anfang rosa-rot, aber im Lauf der Zeit immer deutlicher auch die Verschiedenheiten. Das, was Verliebte erkennen, ist Wahrheit. Nämlich, dass es so etwas wie Seelenverwandtschaft wirklich gibt. Wir haben auf einer tieferen Ebene gemeinsame Erfahrungen, die uns verbinden. Aber was es genauso stimmt, ist, wir sind völlig verschieden. Trotzdem. Gleichzeitig. Ja? Am Anfang sagt er, wow, ich weiß genau, was du meinst. Und dann sagst du plötzlich, wie kann man nur so denken? Das sieht doch jeder. Ja? Also Verschiedenheiten. Und mit der Zeit siehst du nicht nur die Verschiedenheiten, sondern du siehst auch die Schwächen deutlicher. Der Verliebte sieht auch die Schwächen, aber nicht so deutlich. Und je reifer eine Beziehung wird, desto klarer merkst du, oh, diese Schwächen, die gehen auch jetzt nicht einfach so weg. Die kannst du auch nicht einfach so wegerziehen. Die bleiben. Und dann kommen solche Sätze wie, du verstehst mich einfach nicht. Ja? Warum verstehen Männer eigentlich nie? Ja? Also den Satz habe ich aus einem schlechten Film oder Roman, das habe ich nicht aus Erleben oder so. Ja. Okay, ich schreibe jetzt mal darüber, über diese zwei Kreise, eine reife Beziehung. In einer reifen Beziehung kann ich aus dieser ersten Erfahrung, diesem Verliebtsein und diesem Sehen der inneren Wesensschönheit und den Verbinden auch die anderen Dinge irgendwie ertragen und auf sinnvolle Weise integrieren, mich damit versöhnen. Es gibt keine reife Beziehung ohne diese drei Dinge. Es gibt es nicht. Und die Kunst ist genau das zu tun, oder? Es gibt ja ganz unterschiedliche Wege zusammenkommen, aber ich glaube, wenn dieses erste Verliebtheitsgefühl irgendwann schwindet, was du in dieser rosa-roten Phase in einem anderen Menschen gesehen hast, das war oder ist etwas Wahres. Du hast dich nicht getäuscht. Das ist wirklich wunderschön. Es ist so. Du hast die Wesensschönheit dieses Menschen gesehen und diese Erfahrung kann dich durchtragen, auch durch diese Dinge, die du im Lauf der Zeit an Schwächen und an Unterschieden erkennst, wenn du sie denn pflegst auch. Ja? Wenn ich bereit bin, durch einen Lernprozess zu gehen und reife Liebe zu lernen, das muss man lernen, das fällt keinem zu. Und ich habe den Eindruck, das hört auch nie auf, dieses zu lernen. Ja? Okay, übrigens, viele Menschen verlieben sich ja gar nicht nur in die Stärken eines anderen, sondern verlieben sich gerade in Phasen, wo der andere schwach ist. Ist ja auch nochmal ein Phänomen. Ne? Okay, jetzt mal, warum erzähle ich euch das alles im November? Das war nur die Einleitung. Wir wechseln jetzt das Thema. Ich bitte euch, eure Bibeln aufzuschlagen, soweit ihr sie dabei habt. Und schlagt mal mit mir auf das Neue Testament in einen Brief, den der Apostel Paulus an eine Gemeinde in Kleinasien in der heutigen Türkei geschrieben hat, in Ephesus, Epheser 5. Und da das Kapitel 5, Vers 25 bis 30. Das sind diese Stellen, die für uns als Männer etwas schwieriger sind, als wie für die Frauen, immer hart zu nehmen. Aber Männer, wir schaffen das, okay? Wir schaffen das. Ich lese uns diese Stelle mal vor. Epheser 5. 25. Da heißt es, und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzel oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor sie treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Und alle Frauen sagen Amen. Normalerweise wäre der Text jetzt ein starker Text, um über Ehe und Partnerschaft zu reden, aber ich will das heute Morgen nicht tun. Schade. In dem Text stehen nämlich sehr krasse Aussagen darüber, wie Christus seine Gemeinde liebt. Und darüber möchte ich heute Morgen reden. Wie Christus seine Gemeinde liebt. Ich will mit euch diese 5 Verse anschauen und untersuchen, was sagt das aus über Jesu Liebe zu seiner Gemeinde, über seine Emotionen zu dir als Teil der Gemeinde. Und mein Thema lautet provokativ: Meine Gemeinde lieben? Du kannst es auch anders betonen. Meine Gemeinde lieben? Meine Gemeinde lieben? Meine Gemeinde lieben? Du kannst das mal übersetzen, wie du das hören willst und wie du das hörst. Lieben Gemeinde, und ich könnte auch sagen, wir haben das eben gesungen, ich glaube an die Kirche, und so sein Gemeinde oder Kirche, oder je nachdem, wie du das jetzt übersetzt für dich, ist für die meisten Menschen der Gesellschaft ein Buh-Wort, oder? Da muss ich nicht hin. Auch etliche Christen sagen, Jesus ja, aber Gemeinde brauche ich nicht. Ja? Aber was hier gesagt wird, ist eine sehr provokative Aussage. Lass uns das mal nach und nach anschauen. Geht auf einmal nicht mehr. Ich weiß nicht, warum nicht, aber ja, genau. Paulus startet mit einer klaren Aussage hier. Er sagt, ihr Männer, ihr verheirateten Männer, liebt eure Frauen. Es keiner in der Gesellschaft protestiert gegen diese Aussage, oder? Vorher hat er über die Rolle der Frau gesprochen. Vorher hat er über die Rolle der Frau gesprochen. Und hier spricht er zu den Männern. Liebt eure Frauen. Kein Ding, meinen die meisten. Die meisten regen sich eher darüber auf, was er zu den Frauen sagt. Das kann man nur, wenn man nicht genau hinliest. Zu den Frauen sagt er, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Ja? Nimmst du diesen Vers, kannst du nur protestieren, wenn du ihn aus deinem Kontext nimmst. Nimmst du den Vers, ihr Männer liebt eure Frauen, protestiert keiner. Wenn du aber genau den Kontext liest, was danach steht, würden alle Männer sowas von protestieren. Weil das ist so krass, was Paulus da sagt, geht gar nicht. Ja? Das Provokative daran ist nämlich die Zuspitzung, liebt eure Frauen, und jetzt kommt die Qualität da rein, wie, und zwar so wie. Wie? Wie der. Wie der da. Ja? Wer da? Wie Christus die Gemeinde geliebt hat, und das ist sowas von enorm herausfordernd. Das ist die höchste Definition von Ehe, die du je machen kannst. Männer, lass uns diese Definition von Ehe uns stellen. Ich übe daran, meine Frau so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Kleine Worterklärung, das Wort die Gemeinde lautet hier im Griechischen Ekklesia, das mit gemeint steht für Versammlung von Menschen, das ist die eine Übersetzung, oder die andere Übersetzung ist die herausgerufene, Ekkaleo, das griechische Wort, Ek, herausgerufen, wer ruft? Jesus ruft dich, ruf dich heraus, woraus? Aus der Welt, aus dem Getrenntsein von Gott, aus der Verlorenheit, zu sich. Und jeder, in dessen Leben es einen Moment gab, wo er auf diesen Ruf gehört und reagiert hat und gesagt, ja, Jesus, ich will mit dir leben, wird in diesem Moment wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, wird Kind Gottes und damit Teil am Leib Christi und Teil der Gemeinde, gehört dazu. Die Frage ist, gehörst du zur Gemeinde oder nicht in diesem Sinne? Hast du jemals in deinem Leben reagiert auf die Stimme Gottes, die dir sagt, ich will dich, ich bin für dich gestorben, für deine Schuld? Und wenn nicht, kann heute so ein Tag sein. Gemeinde, ja, das ist die unsichtbare Gemeinde, die weltweite Gemeinde von Christen aller Zeiten, die auf diesen Ruf reagiert haben. Und diese unsichtbare Gemeinde findet dann ihre Zuspitzung in einer konkreten Ortsgemeinde. Und davon gibt es ganz viele auf der Welt. Ja. Ekklesia. Das nur kurz zur Wortbedeutung, wovon reden wir. Liebt einander so, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. So, jetzt die spannende Frage. Was passiert da? Ich kann doch nicht schon wieder. Irgendwas stimmt hier gerade heute Morgen nicht. In welcher Situation hat Jesus diese Versammlung, diese Ekklesia geliebt? In welchem Zustand, in welcher Verfassung war sie, als Christus sie geliebt hat und für sie ans Kreuz gegangen ist? Ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Wann? Um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigen Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen. Wann hat Christus seine Gemeinde geliebt? Es spricht vom Kreuz. Es spricht vom Kreuz. Wie sah in dem Moment, wo Christus am Kreuz hing, seine Gemeinde, seine Braut aus? Die waren zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus am Kreuz hing, bestand die Gemeinde Jesu aus genau 12 Jüngern. Und was haben die zur Zeit, als Jesus am Kreuz hing, gerade gemacht? Die war weggelaufen vor dem Bräutigam. Ja, die haben sich geschämt für ihren Bräutigam. Einer hatte ihn sogar verraten. Eigentlich sogar zwei. Und es ist interessant, wenn hier gesagt wird, er hat seine Gemeinde geliebt und hat sein Leben oder hat sich selbst für sie dahingegeben, dann bedeutet das, er hat sie geliebt und sich dahingegeben, hat sich für sie aufgeopfert zu einem Zeitpunkt, wo sie gerade im Gebet eingeschlafen waren, wo sie ihn allein gelassen haben, wo Petrus ihn verleugnet hat, wo alle weggelaufen sind aus Angst und Scham und wo einer ihn sogar verraten hat. Also zu einem Zeitpunkt, wo die Braut richtig hässlich war. Paulus sagt nicht, Christus hat sie geliebt, weil das die absoluten Granaten waren. Ja, das ist meine Gemeinde. Da musst du hingehen. Das sind die geistlichen Granaten. Nein, Jesus hat seine Gemeinde geliebt, als sie gerade alle versagt haben und nichts mit ihr zu tun haben wollen. Das ist Wahnsinn, oder? Und scheinbar zeichnet sich diese Liebe vom Bräutigam zur Braut, von Christus zu seiner Gemeinde, offensichtlich dadurch aus, dass sie bedingungslos war. Bedingungslos. Christus hat uns seine Gemeinde nicht geliebt, weil wir perfekt waren. Es ist ja eine Sache, eine Person zu lieben, weil sie perfekt ist, Instagram-mäßig. Ja? Es ist etwas völlig anderes, eine Person zu lieben in der Realität, wenn alles anders ist als perfekt. Es ist eine Sache, jemanden attraktiv zu finden, der attraktiv ist. Was auch immer du mit attraktiv verstehst, ja? Ist eine andere Sache, eine Braut zu lieben, um sie perfekt und herrlich und wunderschön erscheinen zu lassen, ohne Flecken, Falten und andere Fehler. Das heißt im Klartext, die Gemeinde, zu der du gehörst, egal zu welcher Kirche, jetzt kommt die negative Nachricht dieser Botschaft, die Gemeinde, zu der du gehörst, egal zu welcher Kirche auf dieser ganzen Welt, hat Falten, Flecken und Runzeln. Und jetzt führe ich das nicht weiter aus, wie das aussieht. Dass deine Gemeinde, zu der gehörst, Falten, Flecken und Runzeln hat. Zweite Frage. Wie zeigt sich diese Liebe Jesu konkret zu seiner Braut? Wie zeigt sie sich ganz konkret? Das sind vier Sachen, in denen seine Liebe deutlich wird. Ich nenne mal das dienend lieben. Er gibt sich hin, steht in dem Text. Er reinigt sie. Wo bin ich jetzt? Ja, genau. Er gibt sich hin. Er reinigt sie durch sein Wort. Er redet mit ihr reinigend. Also wenn Christus mit der Braut redet, hat das reinigende Wirkung. Er versorgt sie. und er pflegt sie. Vier Verben, was Christus tut, um seine Gemeinde, sein Leib schön zu machen. Und ich glaube, durch diese vier Dinge, Männer, können wir eine Menge für unsere Ehe lernen, aber bleiben bei Gemeinde. Frauen können da viel von lernen, aber wir gemeinsam können. Ich nenne das einfach mal dienend lieben. Christus liebt seine Gemeinde dienend. Man könnte auch sagen aufopfernd, er gibt sich hin. Es ist eine Liebe, die sehr konkret wird, sehr konkret. Ich liebe diese Konkretion. In Vers 29 heißt es, keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt sie, genau wie Christus seine Gemeinde. Christus nährt und pflegt sie. Mit dem Pflegen könnte man im Griechischen auch übersetzen, er wärmt sie. Das Verb steht so viel wie umhegen, sich kümmern. Ach Schatz, hier hast du noch eine Wärmflasche. Kann ich dir noch einen Tee bringen? Noch ein bisschen Öl auf deine Wunde gießen? Einsalben, du hast da was. Sehr zärtliche Ausdrücke, richtig süß, wie Christus seine Gemeinde liebt. Total niedlich. Ich hoffe, du erlebst Christus so, dass er dich nährt und pflegt und zärtlich mit dir redet. Und jetzt ist die Frage, welches Ziel hat Jesus mit seiner Liebe? Warum tut er das? Er möchte, dass die Braut, die Gemeinde, heilig und makellos und ohne Flecken wird. Das heißt, Christus hat totale Hoffnung für die Gemeinde. Es ist möglich. Deshalb tut er das mit dieser Absicht. Er weiß, in welchem Zustand er seine Braut hat. Und er weiß und er glaubt, was durch das, was er investiert, möglich wird. Das heißt, er fängt an, sie zu lieben, zu einem Zeitpunkt, wo sie alles andere als liebenswert ist. Und er bringt sie zu diesem Start, wo alle den Hals nach ihr recken, die Braut. Und dieser Moment wird dann sein, wenn der Vater die Braut zu Christus führt und die ganze Welt wird gucken, das ist die Braut, die Gemeinde Jesu. Der Tag ist gekommen, die Hochzeit des Lammes ist da. Darum geht's. Und in dieser Zeit sind wir unterwegs dahin. Christus ist voller Hoffnung für seine Gemeinde, für sein Leib, ist voller Hoffnung für die FEG in Lüneburg, einen ganz kleinen Teil seiner weltweiten Gemeinde. Worauf will ich mit dieser Geschichte hinaus, mit dieser ganzen Predigt bis hierher? Ihr Lieben, alle Effektivität im Reich Gottes hat damit zu tun, dass unser Herz dem Herz Jesu ähnlicher wird. Alle Effektivität im Reich Gottes hat damit zu tun, dass unser Herz, dass mein Herz dem Herz Jesu ähnlicher wird. Egal, ob es um das Prophetische geht, egal, ob es um die Vollmacht geht, Zeichen und Wunder zu tun, um es um vollmächtige Fürbitte geht. Alles, was mit geistlicher Autorität zu tun hat, bedeutet, mein Herz und meine Gefühle sollen näher zu dem sein, was Jesus fühlt und empfindet und tut. Darum geht es. Jesus ähnlicher zu werden. Und von daher die Frage, wie empfindet und wie fühlt Christus über seiner Braut, die Gemeinde, von der du Glied bist? Wie denkt und fühlt Christus über die Gemeinde Jesu seinen Leib? Er fühlt absolut leidenschaftlich, absolut zärtlich, voller Hoffnung, voller Erbarmen und ist bereit, sich an sie hinzugeben. Und nur mit ihr zusammen will er diese Welt verändern. Jesus hat sich in seinem Bund an die Gemeinde gebunden. Joschi hat über den Bund gepredigt. Und Jesus tut auf dieser Welt nichts ohne seine Gemeinde. Durch den Leib baut er sein Reich. Und das Problem ist, dass wir, die wir im Prozess sind, Jesus ähnlicher zu werden, sind mit dabei, mehr in diese Gefühlswelt hineingezogen zu werden, wie Jesus. Wir sprechen hier als Gemeinde davon, dass wir mehr vom Reich Gottes auf dieser Erde sehen wollen, vom Himmel, dass Männer und Frauen zurückkommen in ihre eigentliche Identität als Mann und Frau, als Söhne und Töchter Gottes und mit Gott diese Welt erneuern zu seinem Ziel. Nicht durch Macht und äußere Mittel und Revolution, sondern von innen nach außen, in großer Freude und Freude im Heiligen Geist, als Haus des Gebets und als Braut Christi, das ist unsere Berufung. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Aber diese Sache, die Gemeinde, die Ekklesia Gottes, steht und fällt mit einer Sache, Und zwar mit der Sache, dass wir selber anfangen, die Gemeinde Jesu als Braut Christi zu sehen und sie genauso zu lieben, mit allen Macken und Kanten und Runzeln und Flecken und alle Worte, die ich jetzt noch anhängen könnte. Genauso, genauso. Weil Christus es tut, wie Christus seine Gemeinde lebt. Und es ist eine Sache, das im Mund zu führen, ich liebe meine Gemeinde. Es ist eine andere Sache, sich dahin reinzugeben. Ja? Sie zu lieben, wie sie nun mal in ihrer Konkretion am 10. November 2019 aussieht. Ja? Paulus sagt, ihr sollt eure Frauen lieben, wie Christus seine Gemeinde liebt. Ja, wie liebt denn Christus seine Gemeinde? Ihr Lieben, wenn wir das nicht verstehen, Männer vor allen Dingen, Frauen auch, wenn wir das nicht verstehen, werden wir unsere Frauen nie so lieben können wie Christus die Gemeinde, wenn es nicht konkret wird. Und wenn die Frauen nicht verstehen, dass ihr Auftrag ist, ihre Männer so zu ehren und wertzuschätzen, wie die Gemeinde Christus liebt, werden Frauen ihren Rollen nie gerecht. Wir sind einander zugeordnet und an der Art und Weise, wie wir Christus lieben, soll die Welt erkennen, in der Konkretion, wie wir einander lieben, was es heißt, Christus zu lieben. So, wenn du mich siehst, wie ich meiner Frau gegenüber trete, sollst du einen Geschmack bekommen davon, was es heißt, Christ zu sein. Spannend, spannend. Es wird so leise. Und ich bin selber auch leise. Ich predige mir selbst. Bei diesem Auftrag stellen wir fest, unser Herz hat es mit dieser Art von Liebe eigentlich nicht so, oder? Wir sind da eher so. Gib, 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 gib. Ja. Und die gute Nachricht ist, du brauchst nicht erschrecken, wenn du in deinem Herzen Stolz und Egoismus entdeckst. Das ist das ganz normale Betriebssystem, das seit dem Sündenfall auf meinem Herzen und deinem Herzen läuft. Das ist völlig normal. Und das, was hier steht, ist wirklich ungewöhnlich und ist wirklich überfordernd ohne Christus. Aber mit ihm ist es möglich. Und das zu lernen ist wunderschön und herausfordernd und dauert ein Leben lang. Und wir haben mindestens drei Ausflüchte, die uns daran hindern, die Gemeinde Jesu so zu lieben, wie Jesus sie liebt. Und auf die möchte ich in der verbleibenden Zeit noch kurz eingehen. Theoretische Liebe, mein erster Punkt, theoretische Liebe. Theoretische Liebe. Oft bleiben wir in der theoretischen Liebe stecken und die funktioniert so. Ich sage, liebe Margarita, ja, ich hoffe, ihr heißt keiner Margarita, ja, oder liebe Annabel, ich liebe dich total. Das Einzige, womit ich ein Problem habe, sind alle deine Eigenschaften. Dein Wesen ist super, du siehst halt nur doof aus, ja. Und deine Familie, die finde ich richtig schlimm. Und die meisten deiner Charaktereigenschaften, vergiss es, aber ich liebe dich halt. Total theoretisch. Ja? Ich liebe irgendeine Theorie, irgendeine Vorstellung in meinem Hirn, aber ich liebe nicht die Konkretion, die Wahrheit, die vor mir steht. Und diese theoretische Liebe hat ganz wenig mit dieser existierenden, real existierenden Person zu tun. Ja? Übertragen auf die Gemeinde heißt es, die Gemeinde... Ich wusste die ganze Woche, es wird sehr hart, über dieses Thema nach der Großputzwoche zu predigen. Gnade, Marion, Gnade, dass wir nicht anbrennen, ne? Gnade. Ja, übertragen auf die Gemeinde heißt das. Da sagt jemand, Gemeinde, total wichtig, Riesenthema in der Gemeinde. Aber die Gemeinde, das ist das Letzte. Und der Pastor, total unmöglich. Und der Hauskreis, das ist sowieso die letzte Humpeltruppe. Ja? Wir tun uns total einfach zu sagen, Jesus ist toll. Ja? Wir alle gehören zu Jesus. Nur die Leute, die sind das Problem. Ja? Aber Jesus hat nur die. Ja? Das heißt, Jesus steht auch auf dich, in deiner Konkretion. Ja? Und diese theoretische Liebe hat viele Auswirkungen in unserer Zeit. Das kann sich zum Beispiel darin zeigen, dass du überall zu Gast bist und dich nirgendwo festmachst. Das sage ich jetzt nicht zu niemandem hier im Raum, sondern das sage ich an unsere Leute am Streaming. Ja. Du gehst zu Gottesdiensten, die dich ansprechen, und gleichzeitig suchst du das Haar in der Suppe und du findest es. Es gibt es. Keine Gemeinde ist dir gut genug, alles nur Theorie. Das Blöde ist, in dem Maß, wie du geistlich wächst und geistliche Autorität von Christus bekommst und auch geistliche Zusammenhänge erkennst, indem du mit Jesus weitergehst, ich male hier so mal einen Pfeil hin. Was ist? Okay, was mache ich jetzt? Das darf kein Dreingag werden. Okay, du hast Autorität in der Fürbitte. Du hast wirklich eine Vision vom Reich Gottes, lebst, wie Jesus dich gebraucht, siehst Dinge, wie andere, die andere nicht sehen, aber in dem gleichen Maß, klickst du eins weiter, in dem gleichen Maß siehst du auch mehr Schwächen. Das ist normal und das ist auch gut so. Denn Leute, die gar nichts sehen, Leute, die immer nur träumen in ihrer Gemeinde, ist alles toll, die werden ihre Gemeinde auch nicht verändern. Wir brauchen eine reife Liebe, braucht die rosarote Brille, die verliebt ist und die Stärken sieht. Und eine reife Liebe braucht gleichzeitig auch einen Blick für die Schwächen. Und die muss auch benannt werden. Und die dürfen auch gesagt werden. Und es gehört zusammen. Wehe, wenn wir eine Gemeinde von Schwärmern werden und alles doll. Ja? Und wehe, wenn wir eine Gemeinde von Kritikern werden, alles schlecht. Nein, eine reife Liebe, ja, sieht beides und in einem gesunden Maß. Und wenn du das nicht tust, wenn du nicht bereit bist, die Schwächen einer Gemeinde mitzutragen, an ihr zu leiden, mitzulieben, hat das eine katastrophale Auswirkung für deine geistliche Vollmacht. Denn die Leute, die du begleitest, die du anleitest, die riechen das. Wenn du Leute im Alpha-Kurs begleitest, sie hinführst zu Jesus und gleichzeitig negativ über die Gemeinde redest, wirst du sie nie in Gemeinde integrieren. Das ist genauso, wie wenn du hier total fromm bist, aber zu Hause am Tisch wird nur negativ über Gemeinde geredet. Die Kinder werden in ihrer Generation nie Gemeindeleitung werden. Das ist das Flavor, was du versprühst. Ja? Du lernst, die meisten lernen unbewusst. Und die Leute in deinem Umfeld lernen nicht nur deine geistliche Autorität, sondern die lernen auch deine Heuchelei. Deinen Stolz und deine mangelnde Bereitschaft zu dienen. Du beschneidest dich selbst und du beschneidest den Leib und du beschneidest Christus, wenn du das tust. Wenn das nicht im Maß von Demut auch einhergeht. Ich gebe euch eine kurze Definition von zerstörerische Kritiksucht. Du beurteilst andere Menschen oder Gruppen, deine Kinder, deinen Ehepartner oder Hauskreis, immer nach den schlechtesten Eigenschaften. Zerstörerische Kritik. Du siehst immer nur oder meistens die schlechtesten Eigenschaften. Die sind auch wahr, aber du siehst das andere nicht. Du redest nicht über das andere. Ja. Und das ist zwar menschlich, aber es ist unreif. Und die ganze Kirchengeschichte ist durchzogen von solchen Beispielen. Die meisten Kirchenspaltungen starten immer dann zwei Sachen, die nicht so sind, wie sie sein sollte, und eine neue Gemeinde steht und nicht die 99 anderen, die genau richtig sind, wo man eins ist. Ja. Hey, hast du nicht gemerkt, dass dem seine Ehe nicht gut ist? Ja, doch, das kann schon sein, aber dieser Mensch besteht doch aus mehr als aus nur Ehe. Hey, in diese Gemeinde kannst du ja nicht gehen, die haben ja gar keinen Lobpreis oder schlechten Lobpreis. Ja, das kann schon sein. Du kannst aber auch sagen, guck dir mal, was die machen, wie sie in Mission drin sind oder wie sie stark sind in der Fürbitte oder keine Ahnung, wo sie Stärken haben. Wenn du nicht aufpasst und deine Kritik zu einer geistlichen Kritiksucht wird, zerstörend fürs Reich Gottes. Und das Harte daran ist, die Augen, die andere sehen, die sehen am härtesten du dich selbst. Du guckst in den Spiegel mit deinen Augen. Wenn du mit diesen Augen in deinen Spiegel siehst, ist keine Gnade und ist keine Barmherzigkeit für dich selbst. Und das hast du nicht verdient. Denn Christus ist zu dir auch barmherzig. Ist auch barmherzig. Und wenn du bei Jesus manchmal erschreckst über seine harte Kritik, über die Pharisäer und die Zöllner, diese harte Kritik ist gedeckt mit seinem Scheck, den er bezahlt am Kreuz. Meine Frage ist, ist deine harte Kritik gedeckt durch deine Hingabe und deine Liebe, die du gleichzeitig hast? Nie voneinander trennen. Ja. Die ganze Shitstormwelle im Internet, die auch diese Tage viel Thema ist, die ist so billig. Ich bleibe anonym. Ich oute mich nicht. Und es ist etwas völlig anderes, als wenn du Auge in Auge zu jemandem gehst. Weißt du was? Ich verstehe nicht, was du da tust. Ich finde es nicht gut, das. Und das muss sein, das ist biblische Ermahnung. Das muss sein, diese Konkretion. Ich und du. Im Vier-Augen-Gespräch. Und wir sprechen das in Liebe. Hilf mir zu verstehen. In Offenheit an. Ermahnung. Ja. Und wo du anfängst, wenn du Kritiksucht hast, zu heilen, ist in der Fürbitte. Du steigst aus der Kritik und du fängst an, für die Person zu beten. Und nicht irgendwann, sondern in dem Moment, wo der Zorn da ist. Sofort, je schneller du in die Fürbitte kommst, für die Person zu beten, sie zu segnen, desto gerechter wird es. Schaut, wie verändert Christus seine Gemeinde hier im Epheserbrief. Es heißt, er reinigt sie durch das Wasserbad im Wort. Das heißt, er spricht. Christus spricht mit seiner Gemeinde. Christus zieht sich nicht zurück, die mag ich nicht, ich warte mal, bis sie sich verändert hat, sondern er bleibt in der Vorwärtsbewegung. Er spricht mit seiner Braut. Und diese Worte haben reinigende Wirkung. Er hat keine Angst vor der Gemeinde, wie manche Männer Angst vor ihren Frauen haben. Keine Angst. Sondern er spricht, er reinigt sie durch das Wasserbad im Wort. Das heißt, er spricht. Und jetzt kommt das Geheimnis. Mit wem spricht Christus? Er spricht nicht nur mit der Braut, er spricht zum Vater. Was macht er am Kreuz? Zu wem betet er? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wann bist du das letzte Mal bei jemandem, der dich verletzt hat, zu Gott gegangen und hast ihm gesagt, Vater, vergib ihn, denn er weiß nicht, was er tut? Wir sollen so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Boah! Aussteigen aus dem Zorn und dann auch mit ihnen reden. Und er tritt in den Riss und betet anhaltend für seine Gemeinde. Und ich weiß nicht, was er gerade macht. Ich glaube, er kämpft für uns, für dich, für mich. Es ist keine theoretische Liebe, sondern zutiefst praktisch. Wenn du Probleme hast mit deinem Hauskreis oder deiner Leitung oder auch deinem Ehepartner, was auch immer, weißt du, was du machen musst, wenn du maßlos kritisierst? Steig aus und segne ihn und bete für ihn und übergib ihm Christus. Sonst wird dich dieser Pfeil der Kritik selber kaputt machen. Das heißt nicht, dass du nicht deine eigene Meinung haben darfst. Das heißt nicht, dass du nichts sagen darfst. Nein, nein, nein. Aber die Haltung, wie du es tust, ist entscheidend. Das entscheidet alles. Es gibt so viele Leute, die wollen in ihren Gemeinden etwas verändern, im Hauskreis oder wo auch immer. Aber es macht einen Riesenunterschied, ob du das von oben herunter, ich war auf dem super Seelsorgeseminar und ich weiß jetzt, wie es geht und wenn ihr meinen Dienst haben wollt, dann nehmt mich. Wenn nicht, dann bleibt halt, ja, macht halt weiter. Ja? Und ob du dienend, segnend redest. Und ich denke, dass unser Land eine friedliche Wiedervereinigung erlebt hat, war ein Vorbild dafür, was es heißt, keine Revolution, sondern anzuzetteln, sondern zu beten. Und die Gebete der vielen Christen, denke ich, haben das möglich gemacht und das ist der ganzen Welt ein Vorbild. Und deshalb beten wir für Nordkorea und für all die Länder, wo Krieg ist. Und das Tolle hier ist doch, dass Paulus sagt, Christus liebt seine Gemeinde auch dann, wenn sie gerade etwas schlecht drauf ist. Das entspannt mich total als Pastor. Wir dürfen auch mal ein bisschen schlecht drauf sein. Ein paar Runzeln und Flecken dürfen wir haben. Er liebt sie. Und das gilt doch für jeden. Das gilt doch auch für mich, der ich auch Teil dieser Gemeinde bin. Was heißt das für die Gemeinde, zu der du gehörst? Möchtest du zu einer Gemeinde erst dann kommen, wenn sie super schön ist? Bleib draußen, weil wenn du kommst, wird sie nicht mehr schön sein. Denk dran. Ja, und diese wunderschöne Gemeinde wird es erst im Himmel geben. So, theoretische Liebe. Das zweite ist diese ausgrenzende Liebe. Am Anfang habe ich gesagt, dass Verliebtsein etwas damit zu tun hat, dass die Wesensschönheit von jemandem siehst und dass du die Gemeinsamkeiten betonst. Das ist rosarot verliebt. Aber reife Liebe entsteht, wenn du auch die anderen Dinge integrierst. Wo du dich unverstanden fühlst, wo der andere echt anders ist als du. Und eine einfache Lösung, die viele Christen angehen, ist, ich schließe alles Böse einfach aus. Die gehören nicht dazu. Wie sieht das aus? Konkret. Ja? Da sagt jemand, also ich habe mit der Liebe zur Gemeinde keine Probleme, aber also ich liebe alle, die zu Jesus gehören, aber wir müssen mal definieren, wer dazugehört. Ja? Also Gretchen und Hänschen gehören da nicht zum Leib Christi, die tun ja nur so. Also man muss da schon mal unterscheiden. Ja? Also alle, die wirklich ernsthaft, also wirklich, wirklich ernsthaft mit Jesus leben, wiedergeboren sind und geistgetauft, aber geistgetauft heißt auch so und so geistgetauft, ja? Die wirklichen Christen. Ja, okay, gut, also in meiner Denomination sind schon die meisten Christen, in meiner Gemeinde auch, aber in meinem Hauskreis gibt es so ein paar, die sind eher lau drauf, ja? Also eigentlich meine ich nur mich als wahren Christen. Ausgrenzende Liebe. Ja? Du grenzt ein oder aus, um nicht die lieben zu müssen, die anders sind als du. Und das Gleiche passiert auch in vielen Ehen. Wenn mein Partner nur anders wäre, komm mal, dann würde ich ihn auch lieben. Ja? Wenn er richtig drauf wäre, könnte ich ihn auch lieben. Ja? Frauen, wenn ihr heute nach Hause geht und sagt, guck mal, das, was er die ganze Zeit da vorne gesagt hat, sage ich dir schon jahrelang. Ihr lieben Frauen, versaut's nicht, ja? Versaut's nicht. Okay? Jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Wenn du eine Person auf dieser Welt wirklich reif lieben kannst, kannst du alle Menschen dieser Welt lieben. Und wenn du eine Person nicht wirklich lieben kannst, kannst du niemanden wirklich lieben. Spannend. Können wir darüber diskutieren, habe ich nicht aus der Bibel, aber ist meine Überzeugung aus diesem Text. Und wenn du die Einheit auf einer Ebene nicht schaffst, zu denken oder zu leben, schaffst du es auf einer anderen Ebene auch nicht. Schau genau hin. Da ist ein Hauskreis, der macht das so und so. Und dann wechselst du den Hauskreis und der macht das so und so. Aber nee, das wollte ich aber jetzt nicht so. Was bleibt? Na, dann komme ich halt nicht mehr. Es wird zunehmend schwierig, Menschen in unsere Hauskreise zu integrieren, weil die Vorstellungen von Hauskreis so konkret sind und sie passen auf viele Hauskreise nicht zu. Dann bleibe ich lieber alleine, als dass ich lerne, das andere zu akzeptieren und das zu feiern, dass ich überhaupt willkommen bin in diesem Hauskreis, als Teil davon zu sein. Wir sind als Gemeinde eine FEG, keine Katholen, keine Landeskirchler. Wir sind Freikirchler aus Überzeugung. Aber unter den Freikirchen gibt es ja auch die unterschiedlichen Typen. Ja? Also die, die schon mal an die Wiederkunft Jesu vorausgesagt haben, ja, können höchst suspekt und an die anderen. Und natürlich müssen wir als Gemeindeleitung klären, was glauben wir in unserer Gemeinde. Das ist unsere Aufgabe, wir müssen Grenzen ziehen. Aber es ist nicht unsere Aufgabe als Gemeinde, den ganzen Leib zu bewerten. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ja. Es ist nicht unsere Aufgabe zu sagen, und hier ist die Linie zwischen Reich des Bösen und Reich des Guten. Nein. Wir müssen auch nicht alles mitmachen. Mein letzter Punkt, die Ausflucht, die Liebe aus der Ferne. Also ich liebe schon die Gemeinde, aber aus der Ferne. Ja? Das heißt, es ist eine Liebe wie, ich bin total gern mit dir verheiratet, du bist wunderbar, aber fass mich nicht an. Bleib mir vom Körper. Hä? Ich liebe dich total, aber bleib mir von der Wäsche. Spannend, ja? Das ist eine Liebe, die keinem Punkt Berührung wagt oder praktisch wird. Jeder Mensch weiß, wenn zwei Menschen sich nahe kommen, bleiben Verletzungen nicht aus, weil das zwei Sünder sind. Egal, mit wem du zusammen bist, egal, in welchem Hauskreis du bist, egal, in welcher Gemeinde. Und manchmal werden Dienste beendet, die man jahrelang gemacht hat oder auch Beziehungen gekappt, weil man sich verletzt hat. Und ich maß mir jetzt nicht an, für jeden hier eine Entscheidung zu treffen, ob das noch dein Dienst ist, dein Hauskreis oder whatever, welche Beziehung. Das kannst du nur alleine mit dir selber festmachen oder ob du Gemeinde wechseln musst oder irgendwas anderes. Ja? Ich möchte dir nur eine Sache dazu sagen und die ist mir ganz wichtig. Hüte dich mit allem, was du hast, vor Bitterkeit in deinem Herzen. Hüte dich mit allem, was du hast, vor Bitterkeit in deinem Herzen. Und vor Entscheidungen, die aus Bitterkeit heraus getroffen werden. Schau, wenn es der Feind schafft, dass du in einer Gemeinde völlig missverstanden wirst, wenn man dich in deiner Gemeinde verletzt, dann hat er einen Sieg gewonnen. Ja, so soll es nicht sein. Aber wenn er es schafft, dein Herz gegen Mitchristen mit Bitterkeit zu erfüllen, dass du dich vom Leib entfernst, hat er eine ganze Schlacht gewonnen. Und die ist größer. Weil Christus sich an seine Gemeinde gebunden hat. So, du gehörst zum Leib. Und werde Teil des Leibes, egal in welcher Ortsgemeinde. Das heißt nicht, auch hier wieder, das heißt nicht, dass du auch mal verletzt sein darfst, dass du dich mal auf die Ersatzbank setzen darfst und so weiter und so fort. Das ist nicht der Punkt, aber mir geht es um das Punkt Bitterkeit. Und das ist ein ständiger Kampf, auch in meinem Herzen. Da bin ich in einem Gottesdienst, so ein wunderschöner Gottesdienst wie heute, in meinem Abendmahlsgottesdienst, ja. Und ich freue mich auf das Abendmahl und in dem Punkt passiert irgendwas in diesem Gottesdienst. Ich war nicht beteiligt auf der Bühne und ich ärgere mich total. Kennst du das? Ich schon. Und es sind Sekunden, in denen ich mich entscheiden muss, wie gehe ich jetzt mit diesem Ärger um? Lasse ich mir jetzt das Abendmahl versauen? Ich bin gar nicht, ich stehe zwar hier, ich nehme das, aber ich bin in meinen Gedanken, in diesem Ärger drin. Oder ob ich segne. Und es ist irgendwie so erstaunlich, ich erschrecke regelmäßig über mein eigenes Herz. In einem Moment so geisterfüllt und im nächsten Moment so absolut fleischlich. Und meistens hat es diese Richtung. Ja. Und dann muss ich mich schnell entscheiden, entweder ich muss jetzt das ablegen, muss vergeben, mich auf Jesus fokussieren oder meine Abendmahlszeit mit Jesus ist kaputt. Der Hebräerbrief berichtet davon, dass Bitterkeit eine Wurzel sein kann. Achtet aufeinander, dass niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. In deinem Christsein geht es nie nur um dich. Es geht immer um dein ganzes Umfeld. Und die riechen das. Du brauchst nichts zu sagen. Bitterkeit kann eine Wurzel sein. Und der Schlüssel hier gegen Bitterkeit, ich habe dir gesagt, Schlüssel gegen Kritik ist Gebet. Der Schlüssel gegen Bitterkeit ist Dienen. Dienen. Ich zwinge meinen Körper zu dienen, etwas zu tun. Ja, schaut Jesus, was macht er in der Nacht, bevor er verraten wird, von einem seiner Jünger verlassen wird. Er weiß das. Er hat allen Grund, bitter zu sein, enttäuscht. Aber was macht er? Er nimmt Wasser und wäscht die Füße. Und das ist keine Liebe auf Distanz, sondern er kommt diesen Füßen richtig nah und die haben gestunken, die war stinkdreckig. Und dann kommt er zu Judas. Und er wäscht ihm die Füße. Nicht mit einer Drahtbürste. Ja, sondern liebevoll. Und dann teilt er das Essen aus. Und das Passamahl feiern war auch etwas sehr, sehr Körperliches. Er bricht das Brot, er gibt ihnen zu essen, er gibt ihnen zu trinken, er bringt den höheren Sinn und spricht diese Liebe aus, die bis heute Bedeutung hat. Ja? Liebe ist etwas total Praktisches. Du kannst nicht theoretisch dienen. Es braucht einen konkreten Ort, eine konkrete Zeit, wo du dienst, wo du dir deine Hände schmutzig machst und zeigst, du bist noch dabei. Und durch das Dienen wirst du deinen Emotionen Herr. Und wenn du dich rausziehst aus dem Dienen, wirst du nicht Herr. Und deshalb ist es gefährlich, wenn zwei Eheleute sich entziehen und sich körperlich nicht mehr hingeben. Die Bitterkeit wächst. Spannend, jetzt kriege ich es. Ich wollte jetzt bei Gemeinde bleiben. Jesus sagt in Johannes 14, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr euch so einander liebt. So wie Christus. Lieben. In einer tiefen Krise mit Gemeinde, wo Gemeinde mich total verletzt hat, wo ich bitter war und einfach nicht mehr weiter wollte, hat mir ein lieber Freund ein Gebet geschrieben, das viele Jahre ein wichtiges Gebet für mich war. Herr, mach mich würdig zu dienen deiner Kirche, die am Boden liegt. Herr, mach mich würdig. Ich bin unwürdig, deine Gemeinde so zu lieben, wie du sie liebst. Da ist keine Liebe mehr. Das ist nur Schmerz. Herr, mach mich würdig zu dienen deiner Kirche, die am Boden dient. Kommt von einer Nonne, die ist schon längst beim Herrn. Aber dieser Satz hat mich gepackt ins Gebet getrieben, darum gerungen. Die Bitterkeit muss weg. Ja. Als Jesus am Kreuz hängt, war nicht klar, ob einer seiner Jünger zurückkommen würde. Aber er hat sie geliebt. Und er hat sich noch am Kreuz um seine Mutter und um seine Jünger gekümmert. Betet für seine Feinde und dann ruft er, es ist vollbracht. Aber er hat dann noch mehr vor. Er sendet als Auferstandener seinen Leib, seine Gemeinde zu den Nationen, um was zu tun? Die Menschen zu sich zu rufen und Gemeinde zu bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden. Deshalb hat die Gemeinde eine Verheißung, die über alles steht. Und es ist eine Schönheit, zur Gemeinde zu gehören. Weil Christus ruft seine Braut und er bereitet sie zu. Und du darfst Teil davon sein und ich auch. Und das beginnt da, wo du für die Gemeinde betest. Wo du nicht aufhörst. Wo du selbst deine Wunden heilen lässt, dich hinhältst und segnest. Und wo du beginnst, neu zu dienen. Und wenn du ausgestiegen bist, dann lade ich dich ein. Komm heraus aus deiner Wunde. Komm heraus aus deiner Ecke. Lass dich segnen und fang neu an. An dem Platz, wo allein Christus dich hinstellt, hat keine anderen Rechte, gibt es keine Patentrezepte. Damit aus einer unreifen Liebe eine reife Liebe wird und Christus den Lohn seiner Leiden bekommt durch seine Braut. Wisst ihr, mir hat es immer geholfen zu verstehen, mir muss die Braut nicht gefallen vom Bräutigam. Ich hätte mir eine andere ausgesucht. Manchmal denke ich, Jesus, bist du wirklich dabei? Diese Humpeltruppe nennst du Gemeinde? Ja? Ich hätte mir eine andere. Da würde ich dem Bräutigam nie sagen. Ja? Okay, Schluss machen. Entscheidungszeit. Wenn du noch nicht zu Jesus hörst und du kriegst einen kleinen Einblick davon, wie sehr Jesus dich liebt und Gemeinde liebt, und du möchtest heute anfangen, dann ist heute ein guter Punkt, eine Entscheidung zu treffen für Christus. Erstmal für Christus. Dann die Knie zu beugen und sagen, diese Liebe brauche ich. Und die ganze Zeit, wo ich über Gemeinde, so sehr liebt Christus dich. Und ich lade dich ein, zu Jesus umzukehren. Vielleicht hast du entdeckt, ich stecke fest in diesem Geist der Kritik. Vielleicht in Bezug auf Gemeinde, in Bezug auf den Hausgast, vielleicht auf irgendeine Person. Vielleicht auf meinen Ehepartner. Trenn dich mit allem, was du hast. Dann komm mal raus, steh auf und sag, ich will nichts zu tun haben. Ich will nicht länger diesen Geist der Kritik gefangen sein. Ich brauche Gebet. Komm und lass dich segnen. Da gibt's Hoffnung. Mit Kritik, mit einer zerstörenden Kritik machst du alles kaputt. Vielleicht bist du jemand, der in Gemeinden da rumhoppt. Sektiererisch eigentlich überall das Haar der Suppe. Eigentlich ist keine Gemeinde richtig. Lade dich ein, mach dich an einer Gemeinde fest und dien dem Leib, für den Christus gestorben ist. Vielleicht durch Gastfreundschaft üben oder indem du neue einlädst, zum Hauskreis einlädst, werd von einem Sektierer zum Integrierer an einen konkreten Ort. Und vielleicht hast du gemerkt, ich habe aufgehört zu dienen, weil man mich verletzt hat oder weil ich einfach sauer war oder weil man nicht gemacht hat, was ich gesagt habe oder whatever. Und ich lade dich neu ein. Komm zurück und dien dem Leib. Ob das jetzt dieser Leib hier ist, diese Gemeinde oder eine andere Gemeinde, zu der Christus dich gestellt hat. Hör nicht auf zu dienen. Das ist der beste Schutz für dein eigenes Herz. Und da, wo ich über Gemeinde und Kirche schlecht geredet habe, über die Braut Christi, ich höre auf und werde in Zukunft bekennen, Gemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Und ich bin Teil davon. Und ich liebe die Gemeinde. Und ich gebe mich für sie hin. Und ich lade dazu ein. Und ich bete für sie. Und ich habe die Hoffnung, die Christus für sie hat. Und ich warte auf den Tag, wo Christus wiederkommt und seine Braut heimholt. Und das wird ein Staunen geben. Und alle Köpfe werden sich verdrehen, wenn Christus die Braut sieht. Wow! Und sie ist wunderschön gekleidet. Amen. Lass uns das letzte Lied singen. Dazu aufstehen.